Und das, glaube ich, war eine meiner wichtigsten Entscheidungen, mir ein Team von Leuten an die Seite zu holen, denen ich vertraue, die ich kenne, die in ihrem Bereich Spezialisten sind.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Und da ist er wieder, eine neue Podcast-Folge mit einem Gast. Wir haben klären können in dem Podcast, warum ich Gast sagen darf und nicht Gästin sagen muss. Wir haben geklärt, was in Deutschland gar nicht so schlecht ist und wo wir noch hinschauen sollten. Warum Habeck von manchen Tipps nicht profitiert hat, die er bekommen hat und sie vielleicht auch gar nicht angewendet hat. Und was um alles in der Welt der deutsche Mittelstand so alles braucht. Und warum das Handwerk auch so wichtig ist für unser Land. Und wie man als Handwerkschefin eines wirklich, wirklich tollen Unternehmens auch auf dem ländlichen Bereich in Brüssel mal ganz kurz den Mund aufmachen kann. Ich freue mich auf meinen Gast, Christina Böhm. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge. Ich habe eine sehr, sehr tolle Gästin. Also du als Frau,
Gast sagen,
kann ich Gast sagen?
Fein.
Ist das in der heutigen Zeit?
Nicht.
Muss man das nicht? Wir sind in Bayern, wir müssen nicht gendern. Ne?
Und ich bin Germanistin und lehne es kategorisch ab.
Sehr gut. Politisch sind wir auch einigermaßen gleich aufgestellt, von daher passt es auch. Ich habe Christina Böhm da. Christina ist seit, also wir sind wirklich befreundet. Das muss man so sagen. Ne? Sie ist Mandantin mit der Firma, die sie führt. Das schon sehr lange noch, schon auch noch bevor wir eigentlich dieses klassische Strukturthema gemacht haben. Also ich habe vorher so gefühlt 200 Milliarden Jahre. Ja.
Kommt hin.
Okay, liegt aber an meinem Alter, nicht an deinem. Ne? Du bist irgendwie.
Du bist ja noch älter als
viel älter.
Ja, klar, weil,
viel, ne? viel älter. Und ich habe, wenn du dich fragst, warum um alles in der Welt ist Christina Böhm da? Wer ist Christina Böhm? Also wer sie ist, darf sie gleich mal selber erzählen. Aber ich habe sie eingeladen, weil sie die Stimme des Mittelstands ist. Man mag es kaum glauben. Und ich habe ja gesagt, ich möchte starke Frauen bei mir im Podcast haben. Ich möchte, dass starke Frauen hier mal so ein bisschen was rauspfeifen zum Thema Unternehmertum, weil es gibt auch Frauen, die im Unternehmertum sehr erfolgreich sind und vor allem aktiv sind. Und was immer noch viel wichtig ist, den Mund aufmachen, zum Beispiel bei Hart aber fair, der Tagesschau und sonst wo. Mhm. Und das ist Christina, aber jetzt würde ich einfach mal sagen, Christina, hau mal raus. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und so weiter.
Wer bin ich? Genau. Wer bin ich? Wenn ja, und wie viele? Mein Name ist Christina.
Genau.
Mein Name ist Christina Böhm. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der SA Malerunternehmen GmbH. Das ist ein, wie der Name vermuten lässt, Malerbetrieb, ansässig in Strühlendorf bei Bamberg.
Also auch auf dem Dorf gibt es gute Unternehmen. Ne? Also
richtig.
Dorf, ich komme aus Bamberg, ich darf das sagen.
Absolut.
Aus Kulmbach eigentlich, aber ne?
Klar.
Das ist ja freilich, der Franke.
Genau, den Betrieb führe ich zusammen mit meinem Bruder. Das machen wir jetzt mittlerweile in der vierten Generation, also vierte Generation Familientradition, Maler und Lackierer. Und mein Bruder und ich, wir ergänzen uns da sehr gut, weil mein Bruder ist klassischer Maler und Lackierer, also auch Meister. Und ich bin der Quereinsteiger. Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Man mag optisch vermuten, eher Theater. Nein, das ist es nicht. Nein.
Mensch.
Schade.
Ist sie da.
Kommt noch. Film und Fernsehen kommt noch. Nein, ich komme aus der Geisteswissenschaft. Also ich habe Germanistik, Politik, Philosophie und Geschichte studiert. Pragmatiker vom Herrn. Und bin dann 2017 eingestiegen, nachdem unser Vater gesagt hat, er will raus. Ja. Und mein Bruder gesagt hat, er macht's nicht alleine. Und ich habe mir halt in naiver Unschuld gedacht, ah ja,
auf geht's in die Malerei. Das geht schon.
Und ja, so kam ich dann dazu.
Okay. Vielleicht ein kurzer Sidestep noch. Wir haben ein ähnliches Hobby, das geht um Autos. Der Unterschied ist nur, Christina hat eher so die ältere Generation Autos und ich kann ja mit alten Generationen Autos nichts anfangen. Aber Auto bleibt gleich, also vier Reifen sind es immer noch.
Genau,
heute noch, ne?
Absolut.
Wie viele Generation Mittelstand, hast du schon erzählt, vierte Generation? Die Firma ist ja wirklich schon ein Urgestein da in Bamberg.
Also
und auch weit drüber hinaus. Ja, München habt ihr auch.
Ja. Wir haben jetzt ein neues Projekt in Leipzig.
Siehst du?
Ziemlich
weit
cool.
Darüber hinaus.
Nein, also gegründet hat es der Uropa tatsächlich 1933. Mhm. Also 1933 ist nicht nur Scheiße passiert, sondern auch
noch was Positives. Und
seitdem, wie gesagt, wird die Familientradition von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Und mein Bruder und ich sind jetzt am Start.
Aber auch häufig in Bruder-Bruder oder jetzt auch Bruder-Schwester-Konstellation, war bei deinem Papa ja auch, ne?
War
ja
mein Vater und sein Bruder, genau.
Ja, und jetzt dann die nächste Generation, das ist dann im Endeffekt eure Linie. Mhm. Ich finde es total spannend, weil ich ja immer sage, das ist ganz schwierig, wenn so in Geschwisterkonstellationen auch eine entsprechende, sagen wir mal, gesellschaftliche Gleichheit herrscht. Ja, das ist bei euch jetzt nicht so. Du hast ja mehr Anteile als dein
Bruder. Nein, noch nicht.
Ja, gut, ich habe wieder zu viel verraten, das ist aber so das Thema, ne?
Völlig okay, alles gut. Wir sind auf dem Weg dahin.
Genau. Da hat der Berater mal ganz kurz wieder zu viel gelabert, aber ist egal. Also wie gesagt, das ist ja so was wir zum Beispiel beraten, so Zeug, ne? Aber es ist trotzdem, ich finde es total harmonisch, wie er das macht. Also Es ist sehr spannend. Du hast vorhin auch was über deinen Bruder gesagt, dass der einzige Mensch, der reinreden darf. Bei was er da reinreden darf, das sage ich dir, sonst reden wir gleich drüber. Aber wie funktioniert sowas? Also wenn jetzt jemand zuschaut und sagt so, hey, also mein Papa hat eine Firma, ich habe Geschwister, ich habe aber keinen Bock, dass die drin sind. Hat das auch Vorteile, dass sie drin sind? Was würdest du sagen? Wie funktioniert sowas am besten?
Also bei uns auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, das ist eine ganz spezielle Konstellation, die man nicht voraussetzen darf. Und ich möchte das an der Stelle auch betonen, ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Ich weiß das unglaublich zu schätzen, dass mein Bruder und ich nicht nur Geschwister und gemeinsame Geschäftsführer sind, sondern auch beste Freunde. Also Mein Bruder ist mein bester Freund und mein engster Vertrauter. Ich glaube, das liegt tatsächlich darin begründet, dass wir beide kreuzverschieden sind. Also das fängt schon damit an, ich beschreibe es immer ganz gern, wenn man sehen will, wie ticken wir beide. Mein Bruder ist im Büro Clean Table. Mhm. Also da ist ein Monitor, ein Mauspad und vielleicht noch ein Stiftehalter und das war's.
Und den kann man hochstellen, den Schreibtisch?
Kann man hoch und runter fahren, Genau. Mein Bruder arbeitet da viel im Stehen. Ich habe auch einen höhenverstellbaren Tisch, aber aufgrund meiner High Heels arbeite ich gerne im Sitzen. Genau. Und ich bin der Höhlenbauer. Mhm. Na, also ich habe lauter 1290 Nippes auf meinem Schreibtisch stehen, irgendwie so ein Glitzer-Einhorn und noch irgendwelche Blumen, Schnickschnack, sonst was. Mein Bruder kriegt regelmäßig einen Schreikrampf, weil ich auf meinem Schreibtisch außer meiner direkten Schreibfläche nicht viel Platz habe. Das beschreibt uns als Menschen auch sehr gut. Mein Bruder ist ein wahnsinnig strukturierter Typ, Zahlen, Daten, Fakten. Und ich bin so, wie ich aussehe. Kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ja, also eher so der kreative Geist mit dem Kopf über den Wolken oder mit dem Kopf in den Wolken. Und ich glaube, diese Unterschiede machen uns als Team stark. Und in der Firma tatsächlich, der Hintergrund, ich habe es erwähnt, mein Bruder ist Maler und Lackierermeister, ich bin Quereinsteiger. Mhm. Ich käme nie auf die Idee, ihm reinzureden in seinen Aufgabenbereich Und er redet mir nicht rein. Mhm. Das heißt, wir haben großen Respekt für die Aufgaben des jeweils anderen. Wir tauschen uns auch über alles aus. Aber es gibt Bereiche, da hat er das letzte Wort und es gibt Bereiche, da habe ich das letzte Wort. Und da ist es dann auch so. Mhm. Und darum glaube ich, das sind die beiden Punkte, wo ich sage, das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum es bei uns beiden hervorragend funktioniert.
Gab es da Themen, wo du sagst, das würdest du als Tipp geben, wenn man so in diese Situation reinrutscht, bezüglich meine Schwester, mein Bruder soll mit in die Firma oder der Papa übergibt jetzt zum Beispiel? Irgendwelche Tipps, wo du sagst, hey, pass auf, das ist ein Learning, das hast du gelernt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wo du sagst, hey, das haben wir gemacht und es hat super funktioniert. Also dieses klare Trennen zum Beispiel von Themen.
Also klares Trennen kann ich nur wirklich empfehlen, weil sonst gibt es halt ein Kompetenzgerangel irgendwann. Mhm. Schwierigkeiten oder was ist vielleicht eine Voraussetzung? Ein klares und offenes Miteinander. Also mein Bruder und ich, wir haben gelernt, uns zu streiten. Mhm. Wir haben eine sehr lebendige Streitkultur. Mhm. Also wir haben uns mindestens einmal am Tag am Arsch, ja. Mhm. Aber so schnell wie das hochknallt, knallt es auch wieder runter. Vielleicht, weil wir Geschwister sind und uns ein Leben lang kennen. Aber das ist unglaublich wichtig, dass man da ganz, ganz, gerade als Geschwister, noch ehrlicher vielleicht miteinander sich austauscht, als wenn man jetzt nicht miteinander verwandt wäre in irgendeiner Form. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es eine faire Aufgabenverteilung gibt. Mhm. Nicht, dass einer quasi das Gefühl hat, ich trage die ganze Last auf der Schulter und der andere flaniert nur, ja, und verdient aber das Gleiche. Ja. Das, glaube ich, ist dann ein Punkt, der irgendwann zu Missgunst oder zu Missstimmigkeiten führt.
Was witzig ist bei dem Podcast heute, ist dadurch, dass du Mandantin bist, bei mir fallen immer 1000 Sachen dann ein, wenn du so redest, weil ich kann mich noch daran erinnern, wir haben entschieden, okay, wir arbeiten miteinander, super, und dann habe ich gesagt, okay, Firma und so, ja, du musst meinen Papa überzeugen. Mhm. So, dann hatten wir einen Termin bei dir im Büro und das war damals noch das alte Büro, also das ist ja jetzt
der umgebaut Bunker alles, hinten,
der Bunker
ja.
hinten, ganz genau so. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, der Bunker hinten war Bunker hinten, okay, also da stand der Schreibtisch von Papa, der Patriarch und von Christina. Mhm. Übrigens, liebe Grüße gehen raus, ne, wenn du dich hier zuschaust. Und dann ich bin reingekommen und dann saß er da, so. Und ich guck nach oben und oben hing erstmal Gewehr. Das war das Erste. Ich bin reingekommen und habe so gedacht, okay, jetzt wird's interessant. Aber es hat eigentlich ganz schnell gefunkt dann auch bei Papa.
Absolut.
Ne?
Ich muss dazu auch sagen, es waren Waffen aus dem Ersten Weltkrieg. Die sind alle plombiert damit. Kann er dich vielleicht erschlagen, aber er kann nicht mehr schießen.
Ey, wenn du da reinkommst im ersten Moment in dieses, also wirklich, das ist ja wirklich ein Kaputt dieser, gewesen ja. hinten drin. Und dann kommst du links oben dieses Gewehr. War faszinierend. Also das sind so Anekdoten, die du als Berater halt hast, wenn du mit Unternehmern dann auch sprichst. Ich habe eine ganz andere Geschichte gehabt. Da ist mal Schrank aufgegangen und Geld ist rausgefallen. Also,
das ist bei uns leider noch nicht passiert. Aber wir arbeiten
dran. Zum Glück muss ich das Problem bei euch nicht aufräumen. Das ist schon mal der Vorteil dann. Okay, also ganz klare Kompetenzabgrenzungen zum Beispiel, das merke ich auch immer wieder. Dein Bruder hat ja am Anfang gar nicht so richtig Bock gehabt, auch zu sagen, er übernimmt da irgendwelche Verantwortung klassisch.
Hat er auch nicht, hat er auch nicht. Also ich bin eingestiegen, mein Onkel ist damals raus als Geschäftsführer, mein Vater blieb Geschäftsführer. Ich bin eingestiegen gleich als Geschäftsführerin, weil mein Bruder gesagt hat, er will es nicht machen. Also er hat gesagt, er bleibt erstmal in der zweiten Reihe und schaut sich das Ganze so ein bisschen an. Ich bin da von uns beiden eher so die, die vorprescht, wo scheue Engel furchtsam weichen. Und dann hat mein Vater sich aber immer weiter zurückgezogen. Und dann habe ich mit meinem Bruder auch besprochen, sagt, du pass auf, mir wäre es schon auch wichtig, dass wir zwei Geschäftsführer sind. Es kann immer mal was passieren, irgendwas ist. Und ich freue mich, dass er dann
auch... Er hat es ja auch verstanden.
Er hat es dann auch verstanden und hat auch gesagt, du, ich fühle mich in der Konstellation...
Grüße gehen raus.
Andi. Nein, und er hat gesagt, ich fühle mich auch in der Konstellation so stabil und so wohl, dass ich Bock habe, das zu machen. Und dann ist er 24, Januar 24 wurde er dann Geschäftsführer und mein Vater ist Ende 23 raus.
Hättest du an der Übergabe was anders gemacht? Also, ich meine, wir begleiten sehr live mit. Also, soweit du es jetzt erzählen willst.
Hätte ich was anderes gemacht? Die Frage sollte eher lauten, hätte ich es nochmal so gemacht? Nein.
Ich übrigens auch nicht.
Nein, wobei, doch, einen Punkt, ich wurde das schon mal gefragt, da hieß es, also was ist vielleicht die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du so beruflich getroffen hast, die betrifft auf dich. Und das war tatsächlich, als ich eingestiegen bin in die Firma, ich wusste, dass ich keine Ahnung von Zahlen habe, ich bin kein BWLer, ich habe kein irgendwie kaufmännischen Hintergrund. Und ich weiß, was ich kann, ich weiß vor allem aber auch, was ich nicht kann. Und da war mir klar, du brauchst Leute um dich rum, die Ahnung haben. Und wir kannten uns damals ja schon. Ich sagte, also bitte Jörg, hilf mir. Du hast uns dann an den Steuerberater gebracht, der treu an meiner Seite steht, an unserer Seite steht. Wir haben uns einen entsprechenden Anwalt mit ins Boot geholt und dann eben auch im Laufe der Jahre noch Unternehmensberater, Ben, der uns treu begleitet seit etlichen Jahren. Und das, glaube ich, war eine meiner wichtigsten Entscheidungen, mir ein Team von Leuten an die Seite zu holen, denen ich vertraue, die ich kenne, die in ihrem Bereich Spezialisten sind, die sich auch untereinander austauschen. Und ich muss nicht in jedem Thema super tief drin sein. Ich kann auch einfach mal sagen, hey, bitte, ihr drei, ihr vier, überlegt euch was, es ist folgendes Problem und kommt mit einer Idee auf mich zu, was wir machen und denen ich dann auch folgen kann. Also das würde ich jedem nur ans Herz legen, der in eine Firma einsteigt, einen Betrieb übernimmt, einen Betrieb gründet, was auch immer. Aber ansonsten, glaube ich, würden wir alles anders machen, was wir gemacht haben.
Gut, das ist historisch gewachsen, das muss man einfach so sagen. Da muss man jetzt auch nicht bis ins Ende drüber reden. Das Thema ist halt, was ich dir vielleicht als Berater mitgeben kann, wenn du jetzt hier zuhörst, das Thema, was ich jetzt gesagt habe, weil du gesagt hast, du bist ein Steuerberater und noch den Unternehmensberater, vielleicht wäre der eine, warum macht das ich nicht? Als Berater musst du auch irgendwann mal sagen, was kannst du wirklich im Interessenkonflikt machen und was nicht? Und Ben ist ja, Benjamin Türk, liebe Grüße Ben, ist ein Kollege aus unserem Haus, ist Partner bei uns in der Wallonik. Und ich habe gesagt, bei den täglichen Themen, erstens mal kann ich es nicht leisten, das ist der erste Part. Und der zweite Part, ich wäre immer im Interessenkonflikt gewesen, auch mit dem Papa und auch mit dem Bruder und mit dir, weil zwischendrin muss man halt auch mal andere Entscheidungen treffen. Und habe ich dann gesagt, nee, ist besser, wenn der Ben dazukommt. Und das ist so ein Thema, klare Kompetenzabgrenzungen, was wir im Haus auch immer haben, wo ich sage, also irgendwo musst du als Berater sagen, das ist mein Weg, den gehe ich mit dem Mandat. Aber alle anderen Sachen, da hole ich lieber jemanden dazu, der im Endeffekt der Richtige ist. Ein Arzt holt ja auch bei einer OP unterschiedliche Menschen, eine narkotisiert, der andere schneidet auf, dann näht er wieder eine zu und zwischendrin muss das Herz operiert werden. So ungefähr ist es ja im Unternehmen auch. Ne?
Genau.
Und das ist im Endeffekt der Hintergrund. Aber jetzt so von der Übergabe selber, ich meine, Deutschland ist bei dem Thema ja auch sehr schwer, muss man auch ganz klar sagen, es sind viele Hürden, auch steuerliche Hürden, die dahinter sind, vor allem wenn alte, verkrustete Strukturen da sind. Das ist so das Thema, wo ich halt auch dir als Unternehmer, der jetzt vielleicht zuhört, sagen muss, umso früher du Strukturen zerbrichst und richtig einsteuerst, umso leichter tust du dir. Bei euch war es halt nur der Brechstange, weil es dann immer anders ging.
Gut, aber es hat wehgetan, aber manches Mal muss es wehtun. Ja. Und ich glaube, in der Form hat es uns gut getan. Mhm. Es war im ersten Moment natürlich einfach erstmal schmerzhaft, aber ich glaube, wir würden heute nicht da stehen, wo wir stehen.
Man wächst dann in den Aufgaben.
Genau, man wächst dann da einfach rein. Genau. Ja, und halt eben in Begleitung von einem tollen Team. Ja.
Ich als Berater hätte es anders lieber gehabt. Ich hätte gesagt, lieber 10 Jahre vorher umgestellt und der Papa vielleicht ein bisschen, aber deswegen, wenn jetzt jemand zuhört, bitteschön, tut mir den Gefallen. Ja. Aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt, pass auf, das Thema ist ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Deutschland ist schwierig bei solchen Themen. Jetzt bist du ja die Stimme des Mittelstands, habe ich jetzt dich ja angekündigt. Ja. Auch deshalb, weil du hast ja Kommunikation im Endeffekt auch übernommen, auch für einen sehr, sehr, sehr großen Mittelständler. Deutschland ist sogar mehr als Mittelständler, das ist ja Großkonzern im Endeffekt, hast die Kommunikation da gehabt, also auch börsennotiert und so weiter. Mhm. Und hast dann ja die Kommunikation ins eigene Haus gezogen und lebst diese Kommunikation ja weiter. So.
Ja.
Und das Thema Tagesschau habe ich schon angesprochen. Die haben dich ja, glaube ich, mal ganz kurz vorbeigeholt. Dann hier hart, aber fair. Dann hast du mal ganz kurz rumdiskutiert an dieser lustigen Runde. Das war auch sehr interessant. Erste Frage, wie kommt man zu solchen Themen? Also wie um alles in der Welt schafft man aus Strullendorf? Strullendorf, ich merke es mir immer nicht. Es gibt nämlich noch Stegaurach, Strullendorf und noch ganz viele andere SD da oben rum, Bamberg rum. Ne? Genau. Und ich dachte, was Kulmbach kommt, kenne ich bloß, was im Kulmbach rum ist.
Seid ihr verziehen.
20er Bamberg und ich habe es immer noch gemerkt. Unabhängig davon, wie kommt man aus dieser Ecke in die große, weite Politik, Brüssel bist du, Berlin bist du, wie kommt man da hin?
Bisschen wie die Jungfrau zum Kind.
Wie so oft.
Wir sind Mitglied, darf ich das sagen, beim BVMW?
Ja, hau raus, natürlich.
Klar, beim Bundesverband, wunderbar. Beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, Mittelstandsverband und für uns eigentlich der Anlaufpunkt überhaupt. Mhm. Mit Hauptsitz in Berlin, wie die meisten Verbände hocken. Und ja, und wir waren da schon immer engagiert. Und ich habe einen guten Ansprechpartner dort. An der Stelle liebe Grüße, Andreas. Der... mit dem ich mich einfach viel ausgetauscht habe. Und der wiederum hat relativ viel zu sagen, auch in der Bundeszentrale, und hat meinen Kontakt irgendwann mal an den PR-Chef des BVMW weitergegeben. Mhm. Und offensichtlich bin ich jemand, der den Eindruck erweckt, die hat nicht nur was zu sagen, sondern die kann es auch sagen. Mhm. Und dann hat dieser PR-Chef meinen Kontakt irgendwann mal, ich glaube, das war tatsächlich hart, aber fair, da weitergegeben und hat gesagt, die haben da ein Thema, hast du da Bock? Ich mir dachte, okay, ich bin von der Universität, ich bin gestorben, ja. Aber so kam ich da rein.
Und dann, du hast ja schön Gas gegeben da drin.
Danke. Aber so kommst du da rein und dann sagt er, das ist im Prinzip so ein bisschen so eine Bubble. Mhm. Und wenn du da einmal drin bist und andere Sender oder andere Medien dich sehen und sagen, ja, das hat die gerade mal so schlecht gemacht, kommen die auf dich zu. Und dann kam danach Bildzeitung, SZ, weiß ich nicht. Nicht immer oft über den BVMW kommen die Anfragen, jetzt auch mit was war das jetzt als letztes? Tagesschau, genau. Mhm. Bericht aus Berlin. Das kam wieder über den BVMW. Manches Mal kommen Redaktionen direkt schon auf mich zu. Brüssel tatsächlich lief jetzt über den ZDH, also Zentralverband Deutsches Handwerk. Also das mischt sich so ein bisschen. Aber wenn du einmal so den Sprung in diese Medienlandschaft geschafft hast und wie gesagt dich nicht bis auf die Knochen blamierst, dann nimmt das irgendwie eine gewisse Fahrt auf. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Tempo aufnimmt. Also dass da mal irgendwann mal einer wieder kommt und sagt, ey, hast du Bock, dachte ich schon. Aber dass das dann in der so eine Schlagzahl ist, hätte ich nicht erwartet.
Ich muss so lachen. Ich habe früh mal die Bildzeitung aufgemacht und wer lacht mich an, Christina? Ich habe kurz abfotografiert, so, ey Mädel, wo bist du noch überall? Aber jetzt mal, lass uns mal über Mittelstand reden. Also ich sehe schon, dass der Mittelstand aktuell kämpft. Mhm. Na, wir beraten den Mittelstand, KMUs, größere Unternehmen logischerweise auch, aber der ist ja eh sehr breit. Also Mittelstand fängt bei mir an bei einem Millionen Umsatz und hört auf bei einer Milliarde Umsatz. Ich meine, das ist eh sehr, sehr breit gestrickt. Wo siehst du gerade die größten Probleme in diesem Land, wenn es um Mittelstand geht?
Puh.
So viel gleich.
So viel. Ja, also es ist ein Thema, das ich natürlich vor mir hertrage, das Thema Bürokratie. Mhm. Wir haben einfach, ich glaube, Lanz hat es mal erzählt gehabt, 150 Milliarden, glaube ich, an Aufwand jedes Jahr. Das ist halt einfach eine unglaubliche Summe. Und wir kennen es im Betrieb, wirklich im
Daily Business. Wenn man überlegt, dass man 900 Milliarden Euro Steuereinnahmen im Jahr hat, ist natürlich der Bürokratiewahnsinn dahinter unfassbar. Ja.
Also wir haben einen Leiternbeauftragten bei uns im Büro.
Mhm.
Das ist jetzt Leiternbeauftragter.
Ja, also wie wir einen Geldwäschebeauftragten haben, obwohl wir keine Geldwäsche betreiben.
Mhm. Und die kontrolliert Leitern und guckt dann, ob die Leiter noch taugt oder nicht. Und das darf jetzt ich nicht feststellen, sondern das muss die Leiternbeauftragte, die dafür einen Tag auf Schulung war.
Ich meine das tot ernst.
Die war dafür einen Tag auf Schule, Schulung.
Ein Tag.
Die
kostet wahrscheinlich 10.000 Euro.
Schule, na, ganz so schlimm war es nicht, aber war einen Tag weg. Hat jetzt da
Geldwäschebeauftragte kosten übrigens so viel Geld.
Ey, ganz so schlimm ist bei uns nicht. Aber die prüft jetzt Leitern, ob die Leiter da noch taugt. Und sag ich, und woran machst du fest, dass die jetzt nicht mehr taugt? Naja, wenn der Tritt gebrochen ist, ist sie kaputt. Und dafür brauchst du eine Schulung. Meine Herren. So, aber das ist der Wahnsinn, mit dem sich der deutsche Mittelstand auseinandersetzen muss.
Nein.
Das ist mein voller Ernst.
Ich meine, ich bin jetzt nicht doof. Ne?
Ich meine das tot ernst.
Okay.
Ich habe auch gedacht, als das dann kam mit dieser, dachte ich mir, irgendeine Spam, so eine Fake-Mail, na, bloß löschen. Nee, nicht löschen. Und das ist halt das, was den Mittelstand in den Wahnsinn treibt. Mhm. Ja, das ist das eine Thema Bürokratie. Das andere ist ein riesengroßes Thema Fachkräfte. Mhm. Natürlich, klar, die Babyboomer gehen alle in Rente, wissen wir und so weiter. Wir haben ja genug, die aus dem Ausland kommen. Wir brauchen nicht irgendwelche neuen Gesetze, die Zuwanderung nochmal vereinfachen oder was ich was. Wir müssen die wir haben, in Lohn und Brot bringen. Und da stellt der Staat sich halt einfach an, wie die Kuh zum Tanzen.
Okay, pass auf, jetzt ist mal ohne Scheiß. Also unabhängig davon, dass wir immer noch eine Zeit lang Kinder produziert haben, die offensichtlich keine Lust mehr auf Handwerk haben.
Ja, stimmt so nicht.
Aber eine ganze Zeit keine Lust mehr auf Handwerk hatten und vielleicht ein bisschen zu wenig motiviert werden dazu, wenn sie motiviert werden, aber Handwerk entdecken. Alle glauben, sie müssen Abitur machen, keiner macht beim Quali. Also nehmen wir mal so die Paradebeispiel der plakativen Sprüche, haue ich jetzt einfach mal raus, okay? So, dann haben wir die Situation, dass wir gerade drüber diskutieren, braucht man Zuwanderung oder braucht man keine Zuwanderung? Kommen jetzt zu viel da rein, kommen zu wenig da rein? Ich sage, naja, das ist, glaube ich, auch ein zweischneidiges Schwert. Es sind vielleicht nicht immer die Richtigen, die reinkommen. Machen wir mal einen Haken dahinter, weil wenn die Messer mit sich rumtragen, halte ich das ist auch nicht zwingend für die richtige Konstellation bei uns.
Richtig.
Oder man bringt ihnen halt bei, in Deutschland brauchst du kein Messer auf der Straße, außer wenn du eins mitnimmst. Nichtsdestotrotz sind es Menschen, die aber Lust haben zu arbeiten. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sitzen ja nicht da und sagen so, oh, ich will Däumchen drehen. Ich habe beim anderen Mandat einen sehr großen Friseursalon, der auch ein Kollege von mir betreut, aber ich die halt privat kenne. Die haben auch Menschen, die aus dem Ausland kommen und gerne hier bei uns arbeiten würden. Aber es ist ein Aufwand, den kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil man denkt so, hey, der will arbeiten. Yes, da hast du Geld für die Arbeit, die du tust. Das ist es ja nicht.
Nee.
Das ist ja ein bisschen was anderes.
Richtig.
Wie ist es denn?
Es ist halt einfach ein Behördengetue vorm Herrn. Mhm. Ich hab Mitarbeiter, also wir haben, ich glaube, 10 Nationen bei uns. Mhm. Teil EU, Teil nicht EU. EU ist nicht das Problem, nicht EU ist das Problem. Und da fängt schon an, der eine hat eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr, der andere für ein halbes Jahr. Ich habe einen Azubi, der muss im Quartal aufs Konsulat. Mhm. Im Quartal. Mhm. Gleichzeitig schreien die Behörden, oh, völlig überlastet, wir haben keine Zeit, dauert so ewig. Jetzt hat der, bei meinem einen Azubi läuft jetzt die Arbeitserlaubnis tatsächlich im Juni aus. Und wenn ich Pech habe, hat er erst im Juli einen Termin auf dem Konsulat. Mhm. Wenn ich jetzt komplett rechtskonform bin, schmeiße ich den raus, weil er hat keine Arbeitserlaubnis und sage halt, du musst warten, bis du wieder eine hast. Ja. So, mache ich natürlich nicht. Ja, also wenn hier irgendeine Strafverfolgung zuschaut, ja, ich stehe dazu. Es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Was mache ich denn?
Ja, ja.
Du stehst als Unternehmer sowieso immer mit einem Bein im Knast. Jetzt habe ich gefühlt anderthalb Beine im Knast, weil ich halt sage, ich kann es doch nicht machen. Ich kann ihn doch jetzt nicht rausschmeißen. Der kann nichts dafür, dass unser Staat nicht nachkommt.
Abgeschoben, das wäre die andere Thematik.
Das ist und er ist ein wertvoller Mitarbeiter, der macht einen guten Job. Der ist integriert, der macht in der Schule seine Sachen, ist auf der Baustelle. Das ist so ein ganz stiller, weißt du, der läuft mit, den hörst und siehst du nicht und der macht seine Arbeit. Mhm. Und mit sowas kann ich mich halt dann rumschlagen. Dann geht's weiter. Du darfst in Deutschland ja einen Arbeitsvertrag nur zweimal befristen, brauche ich dir nicht sagen. So, dritte Mal musst du dann entfristen. Wenn jetzt aber jemand nur eine befristete Arbeitserlaubnis hat und die wird um Jahr verlängert, aber immer halt nur ein Jahr, dann kann ich ja nicht den Arbeitsvertrag entfristen.
Schwierig.
Ich darf ihn aber auch nach dem zweiten damit befristen, weil Arbeitsgericht. Was mache ich denn jetzt? Rechtssicher bin ich nur, wenn ich ihn rausschmeiß. Ja. Toll. Ja. Super. Ja. Mhm. Und das ist jetzt nur das unternehmerische Problem. Jetzt schau dir mal den Menschen an. Krieg doch mal einen Kredit bei einer Bank für ein Auto, wenn du einen befristeten Arbeitsvertrag hast. Krieg mal einen Mietvertrag.
Kriegt man eine Mietwohnung.
Ja. Das heißt also, im schlimmsten Fall springen wir bei unseren Mitarbeitern sogar noch mit Minikrediten mit ein, weil der halt bei der Bank keinen Kredit kriegt, weil er keinen unbefristeten Arbeitsvertrag hat.
Ja, und dann, es geht ja noch weiter, jetzt auch bei dem Thema Mittelstand. Ich meine, wenn du jetzt diese ganze Bürokratiethemen im Endeffekt auf der einen Seite selbst auferlegt bekommst und auf der anderen Seite so Beispiel aus dem Handwerk, Umsatzsteuer, Voranmeldung, Rückerstattung, Umsatzsteuer. Ne? Habe ich Mandate, die haben im Januar eingereicht. Also wir haben jetzt inzwischen Juni, ein paar Tagen. Da ist aus Januar die Zahlung vom Finanzamt noch offen, weil die das nicht bearbeiten. Also da geht es nicht darum, dass das im Endeffekt nicht ausgezahlt werden soll. Es bearbeitet einfach keiner.
Genau.
Oder zum Beispiel, was war letztens das Thema, wo wir hatten, ach genau, ich habe hier einen Anwohnerausweis beantragt mit die Frist war 3/4 Jahr, wo ich mir denke, so wollt ihr mich eigentlich vergackeiern? Wir reden über einen Anwohnerausweis. Das ist jetzt nicht irgendwie Drama. Wir haben hier ein Büro, wir haben hier, also die Firma ist hier, druck halt auf den Drucker. Ist aber keiner da, der auf den Drucker drückt. Das ist schon krass, wenn du auf der anderen Seite dann halt diese Bürokratie hast, die auch nur erfüllst. Und dann ist die erfüllt, bringt dir aber nichts, weil die Erfüllung keinen juckt, weil keiner da ist, der im Endeffekt die Erfüllung auch nur ansatzweise kontrollieren könnte. Und das ist ein Thema, was den Mittelstand schon in den Wahnsinn treibt. Da gebe ich dir absolut recht.
Wir arbeiten viel für die öffentliche Hand. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs müssen wir für die Teilnahme an der Ausschreibung müssen wir unterschreiben, dass keiner unserer Dienstleister und Lieferanten Wirtschaftsbeziehungen nach Russland hat. Ja, weiß ich, ob bei Caparol irgendein Teilchen, irgendein Granulat mal mit dem Zug durch Russland gefahren ist? Weiß vermutlich vielleicht sogar Caparol nicht, ich weiß es nicht. Ich muss es aber unterschreiben und da schreibe ich es nicht, sind wir aus der Vergabe raus. Es kam aber auch noch nie eine Rückfrage. Ich gehe davon aus, dass das in irgendeinen
Ordner
fällt und dann halt weg ist. Aber das sind halt lauter so kleine Dinge, die es einfach im Alltag unglaublich mühsam machen, sich durch diesen Dschungel durchzuquälen. Es gibt etliche Unternehmen, Handwerksbetriebe, die sagen, wir arbeiten nicht für die öffentliche Hand, weil wir da keinen Bock haben. Wir machen es bewusst, weil ich sage, öffentliche Hand, too big to fail, du kriegst immer dein Geld und so weiter. Aber du musst dich strukturell drauf einstellen und es kostet was.
Wir haben es vorhin über Nachwuchs schon gehabt, über Mitarbeiter. Das ist ja für viele sagen, ja, es ist Drama da draußen, kein Mensch mehr, der mit was arbeiten möchte. Ist es so? Ist die Generation so schlimm, wie sie dargestellt wird?
Nein, ist sie nicht. Ich denke, man muss sich da vielleicht einfach mal ein bisschen mit den Menschen auseinandersetzen. Man darf auch nicht vergessen, unsere Eltern kommen noch aus einer Generation, da hast du gewusst, wenn du ordentlich einen Job machst, dann kannst du dir eine kleine Wohnung, kleines Häuschen mal leisten, einmal im Jahr, zweimal im Jahr in Urlaub und ein Auto und gut ist. Der Otto Normalverdiener weiß, dass er heute sich vermutlich zu den aktuellen Preisen kein Haus leisten kann. Also wenn in Nürnberg ein Reihenhaus eine Million kostet, wie soll denn das ein Otto Normalverdiener bezahlen? Das heißt also, unsere Eltern wussten, wenn wir uns richtig reinknien, kommt was bei rum. Die junge Generation weiß, egal wie sehr ich mich reinknie, das Reihenmittelhaus werde ich mir vermutlich so schnell nie leisten können. Und dementsprechend legen die ihren Fokus einfach auf andere Dinge und sagen, ich will mein Leben jetzt leben. Und ich will eine Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Ich will eine Perspektive, ich will eine Wertschätzung. Es hieß schon, glaube ich, vor 10, 15 Jahren, dass das Gehalt maximal 60% der Motivation eines Menschen ausmacht. Ich glaube heute, dass es maximal 40% oder weniger sind. Dass andere Themen viel wichtiger sind.
Ich finde, es kommt noch ein anderer Part dazu, und zwar, dass das... dass die Menschen halt mehr Einblick haben ins Leben. Also dein Papa zum Beispiel, wie du schon sagst, der hat gewusst, okay, ich kann, wenn ich arbeite, mir entsprechend etwas leisten. Ja. Ich sage, das könnte die heutige Generation auch, wenn sie sich, sag mal, drauf committen würde. Also mein Papa hat sich zum Beispiel auf unser Haus committet, hat dafür einen 40-Stunden-Vertrag. Das war damals ungewöhnlich. Jemand, dass der 40 Stunden, das war zum Papa seiner Zeit, ich weiß nicht, da waren so 35, 38 Stunden, das waren ja 40 Stunden und Überstunden und so, hat im Sportverein gemacht und hat nebenbei noch hin und wieder mal bei den Kollegen geholfen, bei den Brüdern geholfen, weil der handwerklich halt begabt ist. Ich glaube, so haben wir es hingekriegt. Mein Papa hat das Haus finanziert, wir sind vier Geschwister, also wir sind ja auch keine kleine Familie, muss ja auch mal durchbringen, also von daher Chapeau, Papa. So, und jetzt hat der Papa, aber der hat ja nur diese Perspektive gesehen. Also mein Papa hatte ja kein Instagram und hatte kein Facebook und kein Internet. Es gab ja nicht mal Internet. Das heißt, der hat ja nicht geguckt, wie ist es denn eigentlich auf Malta oder wie ist es denn eigentlich in Dubai oder wie wäre das denn eigentlich, wenn ich in die Schweiz auswandere. Das war so ein fernes Thema, über das man sich aber nie Gedanken machen musste, weil man hat es ja nicht im Fokus gehabt. Und die heutige Generation, das muss man halt als Arbeitgeber und auch als Unternehmer jetzt mal wirklich respektieren, die sieht es halt.
Richtig.
Und die sagen halt, okay, also anscheinend ist das Leben da grüner. Ich meine, dass die Wiese da drüben nicht grüner ist, sondern genauso steinig, das sieht man ja nicht. Aber man kriegt mit zehn Jahren kriegen die mit, was auf dieser Welt passiert, weil die da schon die Tablets reingucken.
Was woanders los ist, ja.
Und dadurch haben die natürlich so ein Thema. Ja, bin ich jetzt wirklich in Deutschland ein Haus? Wenn ich ein Haus baue, ich muss mir, nimm mal den Kanal, weil ich wahrscheinlich, allein wenn ich den anschließe, den Kanal, muss ich 40.000 Formulare ausfüllen. Also wenn ich auf die Toilette gehe, weiß ich nicht mal, ob ich meine Kacke wegbekomme, weil ich nicht weiß, ob ich ein Formular ausgefüllt habe. Ja, es ist ja leider so.
Es ist so.
Und das in Deutschland, wo man sich denkt, der Kanal funktioniert ja eigentlich. Und dann sagen die halt, also dann ein Haus in Dubai wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil da ist, glaube ich, der Kanal automatisiert. Weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich dann so ein Punkt, wo man dann da sitzt und dann halt diese Generationsproblematik hat. Aber ich sehe es wie du, dass die nicht arbeiten wollen, das glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, dass die Motivation halt eine andere ist.
Das ist es, und ich glaube auch tatsächlich, dass es gerade, was das Handwerk angeht, du hast es vorhin ja angesprochen, dass es noch so ein bisschen in den Köpfen so Handwerk, ah nee, ich will lieber studieren und so weiter. Also wir haben jedes Jahr Azubis, die wir ausbilden. Wir machen keine große Werbekampagne dafür, also wir schalten nicht irgendwo Anzeigen, sonstig was, sondern die kommen wirklich von sich aus auf uns zu. Und ich glaube ganz einfach, dass gerade die Betriebe halt wirklich viel jammern, und ich will hier keinem ans Schienbein treten und das ist auch kein Vorwurf, aber Betriebe, die halt sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Wenn ich sehe, wie technologisch wir unterwegs sind. Wir entwickeln, oder wir sind Technologiepartner bei einem großen Hersteller, der einen Baustellenroboter entwickelt, zusammen mit dem israelischen Unternehmen. Na, so ungefähr.
Ich stelle mir jetzt gerade auf der Baustelle vor.
Ich hatte eher so ein BB-8, irgendwie sowas, ja? Du bist bei C3PO, oder? Genau. Er sieht wieder aus wie BB-8, noch wie C3PO. Aber das ist halt einfach, das ist eine Innovation, und da gibt's ganz viele Betriebe, die sich da nach wie vor unglaublich dagegen sperren. Ich weiß nicht warum, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin der Meinung, dass nicht mal nur, um attraktiver zu sein für junge Menschen, die sagen, hey, coole Technik, schaue ich mir an, sondern alleine schon einfach, um die Älteren auch, die du im Unternehmen hast, gesundheitlich zu schonen. Dieser Roboter ist vor allem dafür da, zusammenhängende Flächen, große Flächen, über Kopf arbeiten, also alles, was monoton und körperlich sehr anstrengend ist, zu machen. Ja, dass ich die Gelenke meiner Mitarbeiter schone. Wir haben etliche dabei, die sind 50 plus, da fängt es an, Schulter, Ellenbogengelenke, Knie, ganz Hüfte. Ehrlich,
schau mal, wenn ich boxen gehe, ich habe manchmal so eine Art Tennisarm fast schon, ne? Weil mein linker Arm halt im Endeffekt als Schild fungiert, was der Geier. Also, ich meine, da hat man seine Freizeit. Ich meine, richtig, die machen das jeden Tag. Richtig. 8, 9, 10 Stunden.
Genau. Ja, und wenn es dann heißt, ja, wir müssen alle länger arbeiten, du und ich können den Job hier auch mit 70 noch locker machen. Ja. Ich weiß nicht, komm, das Hirn macht schon noch mit. Zur Not lässt dich hier mit dem Rollator.
Ja, genau. Oh Gott.
Geht schon. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Dachdecker oder jemand im Straßenbau. Ich bin auf dem Weg hier nach München her, bin ich an großen Baustellen vorbeigefahren. Ja. Die arbeiten in strömendem Regen und die arbeiten bei 35 Grad ohne Schatten, brennende Sonne. Stell mal vor, das macht jemand mit 70. Das möchte ich mal sehen. Einer unserer Politiker, der da mit 70 auf der Straße steht und dann da Asphalt.
Und man muss auch ganz klar sagen, es bleibt dabei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir vergleichen uns immer mit China und Dubai. Also in Dubai und China wird ein Flughafen halt innerhalb von 24 Stunden aus dem Boden gestampft. Ne, weil halt das, sag mal, der Faktor Mensch weniger wichtig ist.
Die haben halt auch mehr. Also zum einen ist er weniger wichtig und die haben auch mehr.
Aber ich würde es auch gar nicht mal so sehen, weil die Wichtigkeit wird ja nicht von den Menschen von oben definiert, sondern von den Menschen, die die Arbeit tätigen. Und das ist leider eine falsche Draufsicht, die wir in Deutschland teilweise haben, weil wir schauen jetzt als Deutsche da drauf und sagen, ja, die Chinesen mit den Arbeitsrechten, sei mal nicht, das geht nicht. Oder die, in Dubai, wenn die Leute da, so jetzt in Dubai, wir sind ja recht häufig in Dubai, so ein Arbeiter, der da auf der Straße steht und das arbeitet, den, wenn du da wegnehmen würdest, der würde sein ganzes Leben zusammenbrechen, weil der hat keine andere Option. Also das ist seine Option. Für ihn ist dieser Job ein Sechser im Lotto. Und der ist bereit, dieses, auch wenn es nicht schön ist, aber er ist bereit, diesen Part zu nehmen, weil es seine Option des Lebens ist. Und dann kann man sich leicht hinstellen, wenn man andere Optionen hat und sagt, ja, also das würde ich nicht machen, das darf der aber auch nicht machen, weil du die Optionen halt nun mal in Deutschland hast. Und wenn du jetzt dann Deutschland sagst, okay, ich vergleiche das jetzt mit China und ich bin deshalb so langsam, weil wir andere Optionen im Leben haben, dann muss man aber gleichzeitig sagen, naja, wenn das so ist, dann brauche ich ja Alternativen, weil wir können ja jetzt nicht, wenn ich jetzt zur Baustelle A9, du bist von der A9 runtergefahren, das ist ja eine Dauerbaustelle.
Meinst du bei Ingolstadt, ja, diese 10 Kilometer oder was ist?
Die und dahinter und davor und bei Nürnberg übrigens auch, diese Brücke, die sie seit 40 Jahren bauen und so. Wenn du jetzt einen Roboter da hinstellst, weil wir halt niemanden haben, der die Optionsproblematik hat, dann kann der halt einfach unsere Infrastruktur mal ganz kurz wieder auf rechts drehen. Weil das Problem ist ja nicht, dass wir nicht das Know-how hätten, Infrastruktur zu optimieren. Wir haben die Menschen nicht. Ja. Da sitzen halt auf dieser Baustelle, ich denke mir in München ganz oft, der Reiter, ne, liebe Grüße gehen raus, lieber Spezialist, der scheißt private Unternehmen zusammen, weil die zu lange brauchen auf den Baustellen. Jetzt muss man überlegen, Zinsen sind gestiegen, Baumaterialien sind gestiegen. Wir haben einen Mindestlohn auf einmal, der bei 15 Euro sich irgendwie eintendieren soll. Mhm. Kalkuliert wurden die Projekte aber vor 5 Jahren halt leider nicht mit 15 Euro Mindestlohn. Richtig. Jetzt ist gut, dass die 15 Euro kriegen. Weiß ich nicht. Wir haben halt einen Roboter, würde es nicht interessieren. So.
Richtig.
Wir haben aber nicht mal die Leute, die für 15 Euro arbeiten. Das kommt das nächste Thema. Und gleichzeitig sitzt dann in München auf den Baustellen 2 Mann an der Baustelle und arbeiten seit 2 Jahren gefühlt 2 Mann an einer Baustelle von 3,5 Kilometer Straße. Ja? Mhm. Das passt halt nicht zusammen. Wir setzen uns hin und doktorieren von oben etwas auf in die Welt und sind zu dämlich, teilweise uns selber in der Entwicklung auch mal zu sagen, hey, pass auf, wir haben ein strukturelles Problem, wir müssen halt anderweitig es lösen. Ja. Weil dann kommt wieder die Diskussion von irgendwelchen Gewerkschaften, die sagen, wir schaffen die Menschen ab. Nein, wir schaffen nicht die Menschen ab. Wir haben keine.
Überhaupt nicht. Genau, wir brauchen sie nicht abschaffen, die sind ja schon weg. Nein, das ist aber auch so ein Thema, ich vorhin gesagt, mit dem Thema Bürokratie. Um sowas wie Robotik, Automatisierung und so weiter weiterzuentwickeln, brauchen Unternehmen Geld.
Ja.
Du musst investieren können.
Ein bisschen.
Wenn du dich zu Tode verwaltest und dein Geld in Schulungen für einen Leiterbeauftragten investieren musst. Ja, es ist ein Trauma. Du merkst es. Ja.
Hätte man auch einen Roboter einsetzen können. Eine KI.
Fotograf.
ChatGPT. Funktioniert diese Leiter noch?
Genau.
Würde wahrscheinlich ChatGPT sagen, nein.
Ja, nein. genau. Und wenn du aber dann einfach einen Haufen Geld für sowas ausgeben musst, dann fehlen vielen Unternehmen die Mittel, die finanziellen Mittel, um halt einfach in wirklich sinnhafte Technologien zu investieren. Ja, weil sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn jetzt da so ein Baustellenroboter rauskommt, wir haben den jetzt, ich glaube, zum 4. oder 5. Mal im Einsatz, der läuft. Aber natürlich die allererste Baustelle, ja, Gott im Himmel, ja, das Ding war noch nicht weiterentwickelt, unsere Leute erstmal völlig, boah, was ist denn das? Da machst du jetzt kein C3PO, genau, ja. Nein, also da machst du jetzt erstmal keinen Gewinn.
Ja.
Trotz allem sagen wir glauben da ganz fest dran und das amortisiert sich auch. Der Roboter macht jetzt wirklich einen Bombenjob. Aber natürlich.
Hat er einen
Namen? Der heißt Paint Buddy. Also ich kann auch die Firma sagen, Caparol entwickelt den.
Aber
ja,
habt ihr einen Namen gegeben?
Wir nicht, nee. Aber der heißt Paint Buddy und ich finde, Buddy ist doch eigentlich ganz nett.
Also, Buddy ist nett. Buddy also hat er ab sofort, ab heute hat er einen Namen. Nenn ihn bitte Buddy.
Ich nenne ihn Buddy. Genau. Und es gibt ja mittlerweile 2 Buddies. Also es gibt
zwei gleich.
Es gibt den 2.0 ja schon, ja, okay. Weiterentwicklung.
Okay.
Nein, und Aber das ist halt so ein Thema, ja. Weißt, Deutschland steht sich da ganz, ganz oft selbst im Weg, weil du es auch gesagt hast mit der Besetzung der Baustellen, was auch so ein Punkt ist, wo ich meine, dass die gerade die öffentliche Hand sich unglaublich im Weg steht, ist unser Vergabeverfahren. Ja. Wir vergeben immer den billigsten. Ich weiß, es ist nicht zwangsläufig immer so notwendig oder man muss es nicht immer tun, aber weil man nicht Verantwortung übernehmen will, sagt man, ja, wir haben es den billigsten vergeben. Ja. Da wird nicht geprüft, wie solide ist denn diese Firma überhaupt? Ja, wenn jetzt, keine Ahnung, du gibst ein Angebot ab, 10 Leute, einer ist mit 1 Million jenseits von Gut und Böse, der wollte den Job auch gar nicht haben. 8 sind bei 250.000, 240, 260 und einer ist bei 110. Der für 110 kriegt's. Da muss ich doch mich einfach nur fragen, wenn 8 Stück bei 200 irgendwo sind und der macht's für 110. Wir alle haben Mindestlohn. Es gibt Materialvorgaben. Das heißt also, du hast einen gewissen Arbeitsschutz und so weiter. Das heißt, du hast doch ein gewisses Grundkonzept an Kosten. Das kann mit den 110 nicht funktionieren. Wird aber trotzdem vergeben.
Liegt es an der Verantwortungslosigkeit gegenüber, also diese, ich will nicht Verantwortung übernehmen, richtig, an zu kontrollieren, das ist das so?
Ich glaube, es ist einfach bei der, jetzt kann man doch nicht sagen, öffentliche Handbashing hier, meine ich nicht. Da gibt es auch ganz tolle Menschen, ja. Aber ich glaube, es ist einfach diese Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, dass es dann irgendwann heißt, ja, warum hast du nicht den billigsten genommen? Sondern warum hast du einen genommen, der da 100.000 mehr verlangt? Dass der immer noch 50.000, 60.000, 70.000 weniger als der nächste verlangt, wird nicht kontrolliert. Es wird geguckt, der war nicht der billigste. Und dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, ich habe den genommen, weil. Das
setzt auch was Verantwortung mit voraus. Mit Desinteresse zu tun? Ist es dann so ein bisschen auch Scheiß auf Deutschland-Gedanke vielleicht? Ist doch mir egal, dann nimm halt den günstigsten, wenn er flöten geht, mein Gott, dann dauert die Baustelle halt einfach 2 Jahre länger.
Ich glaub's, weil wir kommen immer noch aus einer Zeit des Wohlstands. Wir alle sind in einem sehr sicheren Land aufgewachsen. Wir alle sind im Wohlstand mehr oder weniger aufgewachsen, mit einem soliden Sozialsystem, solides Gesundheitssystem und so weiter. Das bröselt jetzt alles so langsam vor sich hin. Aber ich glaube, dass das bei vielen noch nicht angekommen ist oder nicht spürbar genug angekommen ist, weil wir einfach immer noch sehr stabil unterwegs sind. Diese Stabilität sehe ich zumindest, du bist wirtschaftlich deutlich fitter als ich, diese Stabilität sehe ich schon, wenn es so weitergeht, irgendwann gefährdet. Ja, ich sage jetzt nicht, dass wir auf der Titanic sind und absaufen, aber so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Naja, also wir haben einen großen Tanker, der ein Eisberg ist da voraus. Wir sollten mal nach links einschlagen oder rechts. Genau, ist mir egal, ohne eine politische Konstruktion dahinter zu setzen, okay?
Ja, muss ja auch immer dazu sagen, Wahnsinn. Aufpassen, ganz wichtig. Ja. Nein, und ich glaube schon, dass es einfach, dass da bei vielen noch so ein, ach ja, ich sitze doch hier in meinem mockeligen Ding und es passt doch und die Heizung springt daheim an und Auto, uns geht's noch zu gut.
Aber du hast ja Bock drauf, was zu ändern.
Ja, klar.
Warum?
Ich hatte schon immer eine große Klappe. Ich kann den Mund nicht halten, wenn ich sehe, dass irgendwas nicht passt. Und ich behaupte, jeder, der hinschauen will, sieht das, was nicht passt. Also ich meine, wenn ich mit Scheuklappen durch die Gegend laufe, dann brauche ich mich nicht wundern. Aber jeder, der so ein bisschen über den Horizont hinausschaut, sieht das, was nicht läuft. Und mein Opa, das ist ja mit dem, mein Opa hat gesagt, aber der hat wirklich danach gelebt, der hat gesagt, jeder, der ein bisschen mehr tut, als er muss, hat die Chance, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich will gar nicht die Welt besser machen. Vielleicht auch gar nicht Deutschland. Ich will vielleicht einfach nur fürs Handwerk was tun oder für den Mittelstand was tun. Und ich mache das aus tiefster Überzeugung. Zum einen, weil ich es als Privileg empfinde, dass ich die Chance habe, hat aber Fair Tagesschau, wo auch immer was zu sagen. Und aber auch ein Stück weit als Verpflichtung, weil der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat, glaube ich, 3,5 oder 4 Mitarbeiter. Ja, da ist der Chef auf der Baustelle. Der kann nicht nach Berlin, der kann nicht nach Brüssel, der kann sich nicht in irgendein Studio hocken und da seinen Senf dazu geben, obwohl er vermutlich genauso viel zu sagen hätte. Sondern der ist unter der Woche auf der Baustelle und am Wochenende macht er Angebote, Rechnungen, sonst was. Das heißt, ich habe aufgrund der Firmenstruktur, die wir haben, dass wir groß genug sind, die Möglichkeit, sowas zu machen und mich dahin zu hocken, mich hinzustellen und zu sagen, hey Leute, so geht's nicht. Und darum, wie gesagt, ist es für mich zum einen ein Privileg und zum anderen auch irgendwo eine Form von gefühlter Verpflichtung.
Dein Bruder feiert es ja mit, ne?
Total.
Ja, das würde, glaube ich, sonst auch nicht funktionieren.
Also wenn der Andi sagen würde, du bist nicht genug im Betrieb oder was weiß ich, die Kosten, die damit einhergehen, sind zu hoch, dann würde ich mir da wirklich Gedanken drüber machen. Ist aber auch der Einzige, dem ich Rechenschaft ablegen würde, was das angeht.
Zeigt wieder, wie toll euer Verhältnis ist und wie es auch unternehmerisch funktioniert. Ne?
Absolut. Also Andi ist ja manchmal auch dabei, wenn es zeitlich passt, dann ist der im Publikum.
Hat er was zu sagen? Also im Publikum. Andi, hast du was zu sagen?
Nein, aber es ist einfach schön, wenn du dann unterwegs bist und du bist nicht alleine.
Andi sagt ja nicht viel. Aber wenn er was sagt, dann ist halt so, boom.
Genau. Also,
boom.
Genau. Ja gut, ist jetzt vor, Andi wird so viel reden wie ich.
Ja. Nee.
Auch nicht funktionieren. Nee.
Jetzt, was würdest du dir für Deutschland als Unternehmerin wünschen?
Ich habe es Habeck mal gesagt, ein bisschen mehr Vertrauen.
Hat er zugehört oder ist es irgendwie?
Wir saßen uns gegenüber.
Ist es da hängen geblieben?
Wir saßen uns gegenüber. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
Klong. Entschuldigung.
Zink. Ja, genau. Oder einfach Rundablage. Ich weiß es nicht. Mhm. Ein bisschen mehr Vertrauen. Mhm. Mehr Vertrauen, dass man nicht alles haarklein regeln muss. Ja, weil wofür gibt es eine Bürokratie? Mhm. Bürokratie gibt es, um alles zu reglementieren, zu dokumentieren und noch mehr zu dokumentieren und so weiter. Anstelle einfach mal zu sagen, ihr pass mal auf, wir vertrauen den Unternehmern, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, dem ist nicht so. Der BVMW, glaube ich, war es, die haben einen Praktikanten mal eine Studie machen lassen, also eine nicht repräsentative. 70% der Tatorttäter sind Unternehmer.
Siehst du schon,
was im Prinzip die Geisteshaltung, die dahinter steht. Ja? Und gleichzeitig sind es die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und so weiter. Und da würde ich mir einfach wünschen, unterstellt uns nicht immer, dass wir Kriminelle sind, unterstellt uns nicht immer, dass wir unseren Reichtum, Reichtum ist mal Definitionssache, auf dem armen, geschundenen Rücken unserer gequälten Mitarbeiter erwirtschaften, sondern dass wir verantwortungsbewusste Menschen sind, denen das Wohl ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt, denen das Wohlergehen der Wirtschaft am Herzen liegt und dass im Prinzip nur gesunde Unternehmen Leute anstellen, beschäftigen und Steuern zahlen können und dass das ein Kreislauf ist. Und wenn wir den unterbrechen, indem wir Unternehmen hier davonjagen, ja, weil die sich irgendwo anders niederlassen, oder sie einfach so knüppeln, dass auch keiner mehr Bock hat, sich selbstständig zu machen. Ja. Ja, die sagen ja alle, um Gottes Willen, das tue ich mir nicht an, ich gehe in Anstellung. Ja, wenn es keinen Chef mehr gibt, gibt es auch keinen Angestellten mehr. Und wenn wir das nicht irgendwann, und zwar sehr schnell, ändern, die Wahrnehmung und auch die Wertschätzung des Unternehmertums, auch auf politischer Seite, dann läuft es hier an eine Wand und ich glaube, dass wir die Kurve nicht mehr kriegen.
Also mega Statement zu dem Thema. Ich ergänze es noch um zwei Sachen. Oder was ergänzen braucht man es nicht, weil das ist, steht für sich alleine. Aber vielleicht so eine kurze Anekdote ist auch das Verkehr. Ist egal, ich erzähle einfach.
Erzähl einfach,
ich,
komm.
Scheiß drauf, ich erzähle einfach. Also das Thema mit Verantwortung und das Thema mit Delegieren und das Thema mit Kontrollieren dann auch im Nachgang. Das liegt meiner Meinung nach, das habe ich lernen dürfen, umso mehr Verwaltungsmanagement betrieben wird, umso weniger Wissen ist auch da. Also das Thema ist, wenn du ein Unternehmen hast, das eine gewisse Größe hat, dann ist das meiste, wenn ein Unternehmensberater reinkommt, es wird gewisse Management-Ebenen werden ausgekehrt. Weil man, wenn ein Erfolg einkehrt, grundsätzlich anfängt zu regulieren. So nach dem Motto, man will den Erfolg nicht wegbekommen. Und dann werden Menschen, die vorhanden sind, eingesetzt auf Tätigkeiten, die vielleicht überhaupt nicht ihrem Naturell entsprechen. Und vielleicht auch gar nicht das Wissen. Also der beste Verkäufer wird dann Führungskraft, der beste Verkäufer wird dann irgendwie Geschäftsführer von irgendwas, ja. Und aber die Eignung und die Neigung vor allem dazu hat, wird gar nicht mehr kontrolliert. So. Und dann passiert halt dieses Verwaltungsthema, weil der muss sich ja irgendwie, ich sag mal, irgendwie Herr der Lage werden und dann fängt man an zu kontrollieren und dann auch entsprechend zu reglementieren und festzulegen und sagen, so ist der richtige Weg. Weil man nicht, wie du sagst, das Vertrauen hat, dass andere auch gute Wege kennen, die zum Erfolg führen, weil man selber diesen Erfolg ja nie erschaffen hat, sondern man ist ja in ein System gesetzt worden, das erfolgreich ist. Den Weg dahin hat man aber nie erlebt, sondern man ist immer nur in der Hoffnung, dass dieser Weg beibleibt und dass man neue Wege geben kann. Das weiß man dann meistens nicht. In Deutschland ist so ähnlich. Sowohl in der Politik, die erfolgreichen Menschen, die Deutschland aufgebaut haben, waren am Anfang in der Politik, sind dann aus der Politik raus, weil sie gestorben sind, haben dann die nachfolgende Generation war im Erfolg, hat sich auf andere Sachen konzentriert und es sind Menschen nachgerückt, die eigentlich mit Erfolg nichts mehr zu tun haben. Habeck hin oder her, erfolgreich war er nicht. Hat ein tolles Buch vielleicht geschrieben, das ich vorher übrigens nicht gekannt habe. Also von daher so wahnsinnig
erfolgreich. Kennst du heute
auch noch nicht. Genau, war er wahrscheinlich nicht mal. Egal, aber er war trotzdem für den Bereich Wirtschaft in irgendeiner Form ja zumindest mal sowas Annäherndes wie zuständig. Vielleicht auch.
Als Wirtschaftsminister möglicherweise.
Ist egal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er war auf jeden Fall da. So, habe ich gehört, dass ich sie jetzt so bashe, aber es tut mir wirklich leid. Es ist halt, in jedem anderen Unternehmen wäre der Mann halt, ich weiß gar nicht, in welche Position der gerutscht wäre, aber sicherlich nicht in die.
Richtig.
Ja. Aber es lag daran, weil kein anderer da ist. Also es ist ja nicht so, man hat Menschen gewählt, die sich halt nach vorne präsentiert haben. Und es ist auch heute teilweise in der Politik noch so, Menschen rutschen in der Politik auf hohe Positionen, weil niemand anders da ist. Und wir Unternehmer müssen wieder in die Politik. So, das ist so meine Theorie, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Ausselektion und dann würden auch wieder mal andere Wege definiert und so weiter und so fort. So, wird ein bisschen dauern, aber das wäre vielleicht mal ganz gut. Aber das ist in Deutschland halt passiert und dadurch entsteht Bürokratie, weil halt Menschen, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun, wie zum Beispiel Leiterbeauftragte, die sagen, also gut, Menschen klettern hoch, dann sind vielleicht bestimmte Unfälle. Ja, am besten wäre es, wenn jemand die Leiter anschaut, dass gesunder Menschenverstand da hilft, das reicht da meistens nicht, man braucht ein Formular.
Genau. So. Du brauchst eine Urkunde, nur der steht, dass das ein Leiterbeauftragter ist, also ein Zertifikat. Genau.
So entsteht halt nun mal dann auch Bürokratie. Ist leider so. Die zweite Thematik, die ich erzählen wollte, habe ich verdammt nochmal vergessen, weil ich jetzt so lange ausgeholt habe, dass ich nicht mehr wusste, was du noch erzählt hast. Du hast noch was erzählt, Christina, was hast du noch erzählt? Wir haben über Bürokratie gehabt und über das Thema, Fachkräfte, was du dir wünschst.
Vertrauen in die Unternehmer. Was habe ich noch
gehabt? Das ist das Thema, was ich noch erzählen wollte, das Thema Vertrauen in Unternehmer. Das ist so, wie viel Vertrauen haben wir denn in uns selbst? Mhm. Also wie viel Vertrauen haben die Menschen heute in Deutschland in sich selbst? Vertrauen kommt ja durch, ich probiere aus und ich lerne etwas, mache einen Fehler, korrigiere diesen Fehler und stelle fest, oh okay, also ich habe den korrigiert, ich kann es wirklich erreichen, wenn ich eine Korrektur mache. So. Wo kriegst du das denn noch beigebracht? Also jetzt könnte man sagen, ja gut, die Schule. Ja, die Schule, da hatte ich auch. Bei mir war es auch so, du hast einen Fehler gemacht, 6. Da wurde nicht korrigiert. Also ich hatte das Problem ja auch. Und trotzdem bin ich einigermaßen erfolgreicher Unternehmer, wenn man das so definieren möchte.
Würde ich schon sagen.
Das ist immer Ansichtssache. Wo ich das gelernt habe, war beim Sport. Also ich habe Sport gemacht, ich habe im Turnverein, ich habe im Verein Sport gemacht. Menschen haben sich in ihrer Freizeit dahingestellt, haben im Turnen mir gesagt, pass auf, wenn du die Bewegung so abläufst, dann wirst du auf die Fresse fliegen. Ich bin auf die Fresse geflogen, habe ich die Bewegung anders gemacht, habe ich gelernt, Bewegung anders, Erfolg. Mhm. So. Das heißt, ich durfte es lernen. Aber auch hier, wo lernt das unsere Jugend? Also welcher junge Mensch geht heute in einen Turnverein?
Ja.
Sportverein, es ist mir scheißegal. Also ich meine, Fußball bis hin zum Turnen, das ist ja völlig Humpe, Boxen, Karate, es ist mir völlig Wurst, aber welcher junge Mensch geht da hin?
Ja.
Und das ist halt ein Thema, wo wir in Deutschland eigentlich eine tolle Generation durch Gemeinschaft, durch Deutschland lebt in sich, durch dieses Vereinswesen, durch bestimmte, ja Gott, vielleicht Gemeinschaften, die sich dann halt in einem Dorf zusammengeschlossen haben oder was, der Geier was. Das gibt's ja heute eigentlich nicht mehr. Das ist nicht mehr da. Diese Gemeinschaft ist weg. Und das ist halt das, was ich meine mit Deutschland an sich hat ein Problem in Bezug des Kopfes, weil wir stehen manchmal nicht mehr für dieses Land. Ich meine, wenn du sagst, ich bin Deutscher in Deutschland, musst du dich ja schon blöd anschauen lassen. Wenn du es in Amerika sagst, dann, German, uiuiui.
Genau.
Na, aber das ist in Deutschland, ich bin Deutscher, so, das ist natürlich nicht so schön.
Und gerade zu dem Thema Fehlerkultur, glaube ich, ist es auch noch, das geht ja weiter. Also das geht ja, du lernst selber, Fehler setzen 6. Das heißt, Fehler ist schlecht. Und je weiter du dich im Leben entwickelst, immer wieder hast du, Fehler machen ist schlecht. Das heißt, wenn du irgendwann mal Unternehmer bist, vermittelst du deinen Mitarbeitern, Fehler machen ist schlecht. Weil das war bei mir ja auch schlecht, setzen 6. Und es geht ja bis hoch, klassischer Fall, Insolvenz. Ich beneide die Amerikaner, weiß Gott, nicht um alles. Aber ihre Gründer und ihre Unternehmenskultur im Sinne von, ich habe es probiert, ich bin auf die Schnauze geflogen, Krönchen richten weiter. In Deutschland, wenn du insolvent warst, der war mal insolvent. Ja. Das sieht man nicht. Der hat's probiert, ist gescheitert und macht's nochmal neu auf einem anderen Weg, sondern der hat's probiert und ist gescheitert, Punkt. Also das heißt, dir wird gezeigt, du hast's einfach nicht geschafft.
Ja.
Nicht, dass du den Mut hattest, es zu probieren.
Ja, ja.
Und diese Art von Kultur, wie du sagst, ist, glaube ich, was unserem Land unglaublich schadet. Ich habe übrigens das Thema Fehlerkultur auch im Sport gelernt. Ich habe es beim Reiten gelernt. Ja. Auch da gibst du eine Hilfe beim Pferd, so funktioniert's nicht, machst du es anders, funktioniert's, also klatschen. Sondern, aber auch nicht in der Schule. Ja, naja. Auch ich, klassisches Notensystem, setzen 6.
Du hast vorhin vom Tatort geredet, das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Es ist wirklich so. Ich meine, ich habe letzten Tatort, den ich angeguckt habe, habe ich gesagt, leck mich am Arsch. Da ging es um das Thema KI. Ein Unternehmen, das KI entwickelt hat für die Polizeiarbeit.
Ich habe noch nie einen Tatort gesehen.
Okay, war eigentlich ganz witzig, das Thema, fand ich total cool. Das ist eine KI, Polizeiarbeit, geil und toll. Aber am Ende kam raus, dass der Typ, der Manager, der böse Manager, die KI genutzt hat für die Polizeiarbeit und dann absichtlich die KI manipuliert hat, damit der Börsenkurs fällt und er im Endeffekt durch fallende Börsenkurse Gewinn macht. Was man lernt, ist, ich erkenne, dass ein System nicht funktioniert, setze auf fallende Börsenkurse, deswegen bin ich ein Arschloch. Das war das Learning des Tatorts. Und am Ende habe ich mir gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt so macht. Aber es ist tatsächlich so, als Unternehmer bist du dann wirklich an so einem Pranger, geldgeil und so, ne? Und dann wird halt einfach auch da zum Thema Insolvenz. Ich meine, jetzt kann man Benko nehmen, ja. Der Benko hat ja mit Sicherheit, es war nicht alles richtig, was er gemacht hat, brauchen wir drüber diskutieren. Aber dieses, was da jetzt passiert und wir, also jeder Mensch, der Geld verdient, versucht sein Geld zu schützen. Jetzt hat er es vielleicht dann immer richtig verdient. Ich meine, der hat einen Kühne verarscht. Also das muss man erstmal hinkriegen, einen der reichsten Deutschen, wenn sogar der reichsten Deutschen zu verarschen, muss man erstmal schaffen. Ist auch eine Leistung, ob das eine gute Leistung ist, kommt drauf an. Aber er hätte ja auch prüfen können. Ich meine, der Kühne hätte ja hingucken können.
Genau. So.
Und nichtsdestotrotz hat er versucht, das Geld zu verstecken oder zu sichern. Das macht ja jeder andere Mensch auch. Ich habe manchmal Leute, Leute sitzen, die wollen eine Stiftung gründen, weil sie Angst haben, dass der Staat ihnen das Geld wegnimmt. Wo ich mir denke, so, okay, gleichzeitig schimpfen sie über die Stiftung von Benko, wo ich mir denke, was ist denn euch los eigentlich hier? Also natürlich, ich will ihn jetzt nicht verteidigen, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber man wird halt als gescheiterter Unternehmer, wirst du einfach mal durch den Kakao gezogen, in welcher Form auch immer.
Mit Sicherheit auch Schadenfreude, ja, weil er natürlich auch ein sehr vermögender Unternehmer war. Ja, dass man sagt, haha,
schau, genau, siehste, alle
Deutschland Neidkultur, das ist auch so ein ganz großer Faktor. Ja. Also wir können den Leuten nicht ein großes Auto nicht gönnen, schickes Haus nicht gönnen. Was? Ja. Ich möchte mal wissen, wie der das bezahlt.
Genau, wie soll das denn funktionieren?
Genau, ja, das kann doch nicht. Sag ich mir, und wenn der seine Alte auf den Strich schickt, auf Deutsch gesagt, kann es dir doch mal scheißegal sein. Der kann sich das Haus.
Ich bekam das jetzt von dir als Frau.
Ja, vielleicht okay. Ja, aber es ist doch so. Ich meine, ganz ehrlich, ich kenne das auch aus dem engen Verwandtschaftsverhältnis oder Beziehungsverhältnis. Oh ja, ich möchte mal wissen, wie der das bezahlt. Mhm. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Du mal ganz ehrlich, du bist weder die Steuerfahndung noch sonst wer. Dich geht's ein Scheißdreck an, wie der die Hütte finanziert.
Ich drehe mich dann immer um bei so.
Ich bin zufrieden mit dem, was ich im Leben so habe und erreicht habe. Und ich gönne jedem alles. Und ich habe dafür großen Respekt. Ich bewundere Menschen, die gerade dies natürlich auch aus eigener Kraft zu was geschafft haben und vielleicht nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, was nicht heißt, dass nicht auch diese Menschen erfolgreiche Unternehmer sind und das weiterführen, musst du ja auch können, ja, und den Laden nicht an die Wand fahren. Aber gerade Menschen wie du, ja, wo du sagst, die aus einer ganz anderen Ecke herkommen, ich weiß, du hast irgendwann von dir gesagt, du bist der El Bundy der Schuhverkäufer.
Der
Finanzdienstleister.
Das bin ich. Jetzt habe ich wieder was weg. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es lange abgelegt.
Du hast es dann gesagt,
so. Es ist so.
Und ich habe dafür größten Respekt, weil du einfach im Leben was gerissen hast. Mhm. Dass du aber Neider hast, ist, glaube ich, klar.
1000%. Ich versuche das immer weg zu ignorieren, aber das Schöne an der Geschichte ist, ich versuche mich so zu verhalten, dass es nach Möglichkeit kein Neid auslöst und trotzdem meine Sachen zu zeigen. Aber es ist immer eine Frage, wie du halt Sachen präsentierst und wie du damit umgehst, und dann gibst du entweder Futter oder halt keins. Und ich lasse meine Neider lieber verhungern, habe ich mir das. Die sind da, aber ich soll ihn verhungern.
Schlicht du, weil du sagst, aufpassen, was man zeigt, aber sollst du jetzt mit einem uralt Schepper durch die Gegend fahren und mir nicht mit einem neuen Maserati, sonst was?
Würde ich jetzt nicht fahren, aber ein Ferrari.
Ist wurscht. Ferrari ist egal, ja. Aber es steht dir doch zu, wo ich mir sage, ne, es ist dein Geld, mach damit was du
willst. Ich sage halt dann, ich gebe dir recht, ich will mich da auch nicht verstellen, aber es ist einfach, ich empfinde es als scheiße, persönlich scheiße, mit einem Ferrari 130 durch die Maximilianstraße zu fahren.
Ja, gut.
Okay, und wenn ich jetzt mit 130 durch die Maximilianstraße mit einem Ferrari fahre, dass dann die Menschen sagen, was ist denn das für ein Arschloch, das kann man sich mal so. Also fahre ich da halt mit meinen entspannten 50 durch, ich glaube, darf man fahren da.
Ist alles 130, okay. Was auch immer.
Whatever. Das ist auch alles okay.
Ja.
Tipps für eine Generation, die erfolgreich werden möchte. Du als Unternehmerin. Was gibst du einer Generation mit, die sagt, hey, ich habe zugehört. Ich habe gelernt, alles klar, ich muss ein bisschen was anders machen. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger Neid haben, soll ein bisschen selber gucken. Deutschland ist manchmal schwierig, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Was gibst du einer Generation mit, die erfolgreich werden will?
Deutschland ist nicht mal gar nicht so schlecht, sondern Deutschland ist immer noch ein geiles Land, um dort zu leben. Sag ich. Ich bin überzeugt davon, ich möchte auch nirgendwo anders leben. Vertrauen in sich und auch in die Struktur außenrum. Und wirklich, holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Also gerade, wenn es ums Thema Unternehmertum geht, selbstständig machen, was auch immer. Ihr könnt nicht alles können, ihr müsst nicht alles können. Das ist völlig okay. Ihr braucht vielleicht ein ganz gutes Gefühl für Menschen oder für Menschen, denen du vertrauen kannst. Ganz wichtiger Punkt, was auch mich im Leben viel weitergebracht hat, ist ein gutes Netzwerk. Und zwar nicht Netzwerk im Sinne von, ich werde irgendwo Mitglied und dann war es das, sondern pflegt Netzwerke. Das sind Menschen wie du und ich. Geht auf diese Menschen zu, haltet Kontakte, pflegt Kontakte, erweist euch als vertrauenswürdig, weil das ist, finde ich, die Basis einer jeden Art von Zusammenarbeit, einer Freundschaft, einer Beziehung, was auch immer. Seid ein verlässlicher, seid ein loyaler Partner, in welcher Form auch immer. Und macht euer Ding. Und wie gesagt, ich bin Quereinsteiger, ich bin Germanistin und führe jetzt einen Handwerksbetrieb. Also alles ist möglich.
Gar nicht so schlechte Karriere, du. Also wirklich ein tolles Statement zum Ende des Podcasts. Ich sage danke für unser wirklich tolles Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und vielleicht nochmal ganz kurz, wenn du jetzt Christina nochmal irgendwann sehen möchtest, wann gibst du Fernsehauftritt das nächste? Irgendwo stehst du auf einer größeren Bühne oder so?
Das ist tatsächlich, oh Gott, das nächste, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also im November ist irgendein Event in Frankfurt. Wir sind tatsächlich, weil du gesagt hast, Unternehmer müssen sich politisch engagieren. Wir sind im November, mein Bruder und ich, in Brüssel beim Europäischen Parlament der Unternehmer. Also da können ja Unternehmer einen Tag im EU-Parlament anstelle der Abgeordneten. Mitchell? Nee, wir sitzen ja drin, ne? Wird hier schon diskutiert. Mitchell? Klar. Ich tätowiere mir folgendes auf die Stirn. Nein, also da sind wir tatsächlich.
Ihr könnt uns alle mal! Sorry.
Also sind wir dabei. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, aber immer mal wieder. Also okay. Man sieht sich bestimmt irgendwo in den Medien.
Und wenn ihr mal das Thema Malerei aus einem anderen Thema sehen wollt und sagt, wer größere Baustellen habt, dann bitteschön immer gerne an unser Mandat und an meine Freundin, an die Christina und an ihren Bruder, der nicht heute da ist, weil er nicht so viel sagt. Außer, jawohl, wir machen's.
Dann einer muss ja die Stellung halten.
Dann einer muss die Stellung halten. In dem Sinn. Liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Christina.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.